Guten Morgen alle. Also heute geht es um unsere Vorstellung von Gott und das sogenannte Gottesbild. Wer ist Gott? Was denken wir? Was stellen wir uns vor, wenn wir an Gott denken? Thomas von Aquin, ein großer Theologe im Mittelalter, ein Heiliger, hat 30 Bände geschrieben über Gott und die Welt. Aber am Anfang sagt er etwas ganz Wichtiges und es ist wahr. Wer Gott ist, können wir nicht wissen. Wer Gott ist, können wir nicht wissen, weil Gott ist verborgen. Niemand hat Gott je gesehen, sagt Johannes am Anfang des Evangeliums, der Apostel. Niemand hat Gott je gesehen. Nur der Einzige, der Gott ist, nämlich Jesus, er hat uns Kunde gebracht. Das heißt, er hat uns offenbart, wer Gott ist, wie Gott ist. Warum? Weil er selber von Gott kommt und Gott ist der Sohn Gottes. Also ohne diese Offenbarung kann man nicht wissen, wer Gott ist. Man kann schon nachdenken, die Natur, die Welt beobachten, die Naturwissenschaften, das sind ja eigentlich alles so wie Teleskope, die alles in die Nähe holen und beobachten und analysieren, den Mensch, wie wir funktionieren, das Hirn, das Universum, die Natur. Und diese Wissenschaften fördern so viele Dinge ans Licht, dass man nur staunen kann, weil alles ist intelligent, sodass man schlussfolgern kann, ja, woher kommt das? Wer hat das hineingelegt? Es ist intelligent, es hat einen Plan. Es ist nicht einfach alles zufällig. Es gibt Naturgesetze, es gibt intelligente Bausteine und Ordnungen. Woher kommt diese Intelligenz? In eurem Zimmer herrscht ja auch das Chaos, wenn ihr nicht intelligent Ordnung schafft oder die Mama kommt und wieder mal alles an den richtigen Platz stellt. Das heißt, eine Intelligenz ordnet das Chaos. Eine Orgel mit 1000 Pfeifen, die wurde intelligent geordnet, dass man sinnvoll Musik damit machen kann. Also das Chaos ordnet sich nicht unbedingt selber, eher dass die Ordnung zerfällt, wenn man nicht ordnet. Und wenn man so über die Welt nachdenkt, kann man schon, sagt der heilige Paulus, draufkommen, es gibt einen Gott und er muss am Anfang sein. Er muss mit Intelligenz, mit Weisheit diese Welt geschaffen haben und das hineingelegt haben, was wir beobachten können und worüber wir nur staunen, weil wir können es letztlich nicht erklären. Jede Erklärung, die wir finden, öffnet wieder neue Wunder, neue Fragen. Die Physiker sagen, man kommt nie an ein Ende. Die Hirnforscher sagen, wir werden das Hirn nie verstehen. Es ist so wunderbar. Und dann zu sagen, das ist alles Zufall, das kommt alles wie von allein. Ist das vernünftig? Ich glaube nicht, dass das ein vernünftiger Glaube ist. Also wir glauben vernünftigerweise, dass es einen Gott gibt, der die Welt geschaffen hat und der alles mit Weisheit geordnet hat. Und dass wir in dieser Welt stehen und hinausschauen ins Universum und beeindruckt sind und staunen und am Ende eigentlich auch Gott dafür bewundern und lobpreisen. Aber wer er ist, weißt du, wenn ich nicht komme, ihr hört schon von mir, dass es vielleicht einen Jugendbischof gibt in der Schweiz, aber ich kenne ihn nicht, weiß nicht, wie der denkt oder woher der kommt, was der für eine Geschichte hat, wie der im Inneren aussieht. Das wisst ihr nicht. Das könnt ihr nicht wissen. Ich muss es euch zeigen, indem ich rede. Und jetzt hat Gott hat uns nicht einfach im Stich gelassen, er ist nicht anonym geblieben. Im Internet kann man anonym bleiben, deswegen hat man Facebook erfunden. Ich muss mein Gesicht, mein Profil zeigen, dann kann ich Freundschaft knüpfen, dann kann ich posten, dann gibt es Kommunikation, Austausch, dann kann Beziehung entstehen. Ja, und wie soll das gehen mit dem verborgenen Gott? Wie soll ich mit ihm reden können, wenn der nie mit mir redet, wenn der mir nicht zeigt sein Profil, sein Gesicht? Und deswegen hat der Apostel Philippus zu Jesus gesagt, zeig uns den Vater, den verborgenen Gott. Ich sehe ihn nicht. Zeig uns den Vater, von dem du immer redest, zu dem wir beten, Vater unser. Abba, Papa, zeig uns den Vater. Und dann sagt Jesus, Philippus, jetzt bin ich schon so lange bei euch, rede mit euch, gebe euch Beispiele, erzähle Gleichnisse und du hast doch mich, schau mich an. Ich bin das Profil, ich bin das Antlitz. Wer mich sieht, sieht den verborgenen Gott. Das ist unglaublich. Face, Antlitz, das Antlitz Jesu, das Profil Jesu. Und was sehen wir, wenn wir Jesus sehen? Wir sehen einen Menschen, Gottmenschen, voll Weisheit. Die Leute staunen, wer waren seine Lehrer? Wir kennen nicht seine Lehrer. Woher hat er diese Weisheit? Der kommt doch von Nazareth. Von dort kann doch nichts Gutes kommen, aus dem letzten Nest in Galiläa sozusagen. Woher hat er das? Er lehrt nicht wie unsere Lehrer. Man spürt, er hat eine Vollmacht. Warum gehorchen ihm die Dämonen? Warum kann der zum Sturm sagen, Ruhe? Und das Meer legt sich. Das waren erfahrene Fischer, die kannten den See. Die wussten, wenn die Winde von den Golanhöhen herabstürzen und da einen Sturm entfachen, dass es gefährlich wird. Woher hat er diese Vollmacht, dass er mit einem einzigen Wort sagen kann, ich will, sei rein zum Aussätzigen, zum Blindgeborenen, zum Lahmen, steh auf. Und dass der noch vorher sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Ungeheuer, das geht nicht. Nur Gott kann Sünden vergeben. Frechheit, haben die gedacht. Was ist das für ein Mensch? Was für eine Anmaßung. Der erlaubt sich, Sünden zu vergeben und ist nur ein Mensch. Nur Gott kann Sünden vergeben, weil ich sündige gegen Gott. Nur er kann mir verzeihen, nicht du. Und dann sagt Jesus, ja, er kennt die Gedanken. Jesus kannte die Gedanken der Leute. Er wusste, was in den Menschenherzen war. Er wusste, er sah das. Was habt ihr für Gedanken in eurem Herzen, sagt er. Was ist leichter? Zu einem Lahmen sagen, steh auf, nimm deine Bahre und geh. Das kann jeder sehen, ob es dann passiert oder nicht. Ich kann nicht zu dir sagen oder zu meinem Papa, als er tot war, habe ich ihn in den Sarg gelegt, dann habe ich daran gedacht, ja, sag jetzt zum Papa, steh auf, komm heraus, Lazarus, aus dem Grab. Hat schon ein bisschen gerochen, mein Papa. Sie hat mich an Lazarus erinnert, an das letzte Wunder Jesu, als Jesus seinen Freund aus dem Grab ruft und die Martha, die Schwester, sagt, das geht nicht, man kann das Grab nicht mehr öffnen. Er stinkt schon, er riecht schon, er ist schon in Verwesung. Das habe ich bei meinem Papa schon ein bisschen gerochen. Da habe ich gedacht, geh jetzt hin zum Sarg und sag, steh auf. Das kann ein Mensch nicht einfach. Aber das hat Jesus mehrere Male getan, beim Jüngling von Nain, am Schluss beim Lazarus, bei seinem Freund. Und der kam heraus. Da haben die Leute schon gestaunt. Und da haben sie sich schon gefragt, was ist das für ein Mensch? Was ist das für ein Mensch? Woher kommt er? Was sehe ich da? Was für ein Profil zeigt sich mir da? Also man muss genau hinschauen bei Jesus. Dann kommt man immer mehr drauf, das ist ein großes Geheimnis in ihm. Weil er ist Gott, aber er ist Mensch geworden. Dann sagen die Philosophen, das geht nicht. Das ist unmöglich. Gott kann nicht ein Mensch werden. Gott kann nicht so ein kleines Ding werden. Gott kann keine Hostie werden. Das ist unmöglich. Das ist doch für Gott nicht würdig, so ein kleines Brötchen zu werden. Das geht noch nicht. Gott ist universal, Gott ist allmächtig, Gott ist groß, absolut. Das geht nicht, dass der Mensch wird. Aber wie sollen wir ihn kennen? Als Menschen. Es kann mir doch kein Philosoph sagen, wer er ist. Der ist auch nur ein Mensch wie ich. Hast du Gott je gesehen? Könnt ihr mir einen Menschen bringen, der Gott je gesehen hat? In der ganzen Geschichte, Platon, Aristoteles. Die haben schon nachgedacht und haben schon gemerkt, Gott ist absolut. Aristoteles sagt, Gott ist der, der alles bewegt, aber von niemandem bewegt wird. Das heißt, er ist absolut. Er ist die Ursache von allem. Er selber hat keine Ursache. Wenn ich ein Bild mache, bin ich die Ursache dieses Bildes. Wenn ich eine Skulptur forme wie Michelangelo, bin ich der Künstler, die Ursache, dass dieses Bild entsteht. Wir sind Geschöpfe, wir sind geschaffen, wir haben eine Ursache, wir sind nicht aus uns selber. Aber Gott hat nichts über sich. Das hat Aristoteles richtig gefunden. Deshalb sagt er, er ist der Grund von allem, die Ursache von allem. Er bewegt alles, wird aber von niemandem bewegt. Das heißt, so wie eine Formel abstrakt, aber kann ich zu dem beten? Sagt mir das etwas? Gott ist der unbewegte Beweger. Gott ist das Eine, das Absolute. Gott ist wie bei Facebook Beziehung. Es geht um Liebe. Gott hat die Welt geschaffen. Warum? Aus Liebe. Er hat sie gewollt. Wenn ich ein Kind zeuge als Eltern, dann will ich es. Ich will es aus Liebe. Es entsteht aus Liebe, mein Kind. Ich will es. Und ich habe eine Beziehung zu diesem Kind. Und ich sage zu diesem Kind, ich bin deine Mama, sag mir Papa. Das Erste, was es lernt, ist Papa sagen und Mama sagen. Es ist Beziehung. Und das ist mit Gott genau gleich. Weil niemand ihn gesehen hat, wollte er auf diese Welt kommen, in allem uns gleich werden, ein Mensch und doch Gott bleiben, aber auch ein wirklicher Mensch werden. Warum? Dass er auf meine Stufe kommt und mit mir reden kann. Das hohe, absolute, verborgene, das ich nie erreichen könnte, das ich nie erkennen könnte aus meiner eigenen Kraft oder Intelligenz. Ich könnte mich auch nicht mit ihm verbinden. Wie könnte ich mich mit ihm verbinden? Ich kenne ihn gar nicht. Darf ich zu dir du sagen, du Absolutes? Ich weiß es nicht. Hast du mich lieb, du verborgenes Absolutes, das die Welt geschaffen hat? Ich weiß es nicht, ob du mich kennst. Hörst du meine Gebete? Ich weiß es nicht. So hat Gott uns nicht im Stich gelassen. Deshalb wurde er Mensch. Das sagen die Philosophen, das ist nicht möglich. Aber was sagt der Engel Gabriel zur Jungfrau Maria, wo sie sagt, wie soll das geschehen? Durch die Kraft Gottes, durch ein Wunder, wirst du ein Kind empfangen. Und deswegen stammt dieses Kind nicht von einem Mann, von einem Menschen, weil er ist der Sohn Gottes, weil er stammt von oben, nicht von unten. Das sagt Jesus später. Ihr stammt von unten, ihr habt alle menschliche Väter und Mütter, ihr stammt von unten, ihr habt eine Generationenreihe, Vorfahren, ihr seid da drinnen, ihr seid Welt, ihr kommt von unten. Ich stamme von oben. Weil bei Gott ist nichts unmöglich, sagt Gabriel, der Engel. Bei Gott ist nichts unmöglich. Kann ich dann zu Gott sagen, der die Mensch, die Welt erschaffen hat, das ist nicht möglich, dass du ein Mensch wirst? Hat Gott nicht alle Möglichkeiten, wenn er Gott ist? Und hat er die Welt und die Menschen nicht schon von Anfang an so geschaffen, dass er selber Mensch werden kann? Weil er hat das doch alles gesehen, gewollt. Es hat doch alles einen Grund, warum die Welt ist. Die Philosophen sagen, man muss staunen. Warum gibt es etwas? Und warum gibt es nicht viel mehr nichts? Warum ist nicht viel mehr nichts? Warum gibt es überhaupt eine Welt? Warum gibt es mich? Das ist doch ein Wunder, dass es mich gibt. Woher komme ich? Woher kommt die Welt? Da sagt die Heilige Schrift, Johannes, von Gott kommt sie. Er hat am Anfang gesprochen, es werde und es wurde. Es werde Licht, Urknall und es wurde. Und er hat schon im Blick gehabt, ich gehe dann selber in die Geschichte hinein, um mich meinen Kindern zu offenbaren. Und diese Offenbarung, dieses Wort Gottes, der zu mir spricht, ist er, Jesus. Er ist es. Das haben die Jünger natürlich nicht von Anfang an gewusst. oder verstanden. Aber sie haben jetzt mit Jesus gelebt. Sie haben seine Wunder gesehen, seine Weisheit, seine Vollmacht. Und immer mehr haben sie gemerkt, Jesus ist mehr. So etwas haben wir noch nie gesehen. Auf jeden Fall, wir haben es nicht erfunden, denn wir verkünden euch nicht einfach Geschichten, die uns in den Sinn gekommen sind, sondern wir verkünden euch, was wir gesehen haben, was wir angefasst haben. Das verkünden wir. Und was hat Thomas angefasst? Als Jesus gestorben ist am Kreuz, für uns, er sagt ja selber, warum er stirbt. Ich gebe mein Leben freiwillig hin. Ich sterbe, ich vergieße mein Blut. Ich bezahle für die Sünden der Welt zur Vergebung der Sünden. Und am dritten Tag werde ich auferstehen, weil ich bin der Herr über Leben und Tod. So wie ich Lazarus aus dem Grab geholt habe, um zu zeigen, ich bin der Herr über Leben und Tod. Niemand reißt mir das Leben weg. Ich gebe es freiwillig hin und ich nehme es wieder an mich, weil wie der Vater, der verborgene Gott, das Leben, die Vollmacht in sich hat, hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben in sich zu haben. Also damit zeigt Jesus immer mehr, er ist nicht nur ein Mensch. Er hat eine vollkommene Verbindung mit dem Vater und die gleiche Macht, die gleiche Weisheit. Er kennt ihn. Er sagt, ihr habt ihn nicht gesehen, ich habe seine Gestalt gesehen. Und ich verkünde, was ich von ihm höre, und ich tue nur die Werke, die er mir aufgetragen hat. Kein Mensch kann so reden mit einer solchen Sicherheit. Welcher Mensch könnte sagen, wer kann mich einer Sünde überführen? Es genügt schon, dass ich von Salzburg nach München fahre und schon sündige ich durch Ungeduld beim Fahren. Also ich kann das nicht behaupten von mir. Aber Jesus hat all diese Spitzenaussagen gemacht, dass er sündelos ist, dass er Gott kennt, dass er von Gott stammt, dass er mehr ist als Abraham, mehr ist als Mose, weil er korrigiert ihn, mehr ist als der Tempel, wo Gott wohnte. Hier ist einer, der größer ist als der Tempel. Reißt diesen Tempel nieder, seinen Leib, in 3 Tagen baue ich ihn wieder auf. Damit sagt er, dass in ihm die Gegenwart Gottes ist, leibhaftig. So wie nachher später Paulus schreibt, Jesus, in dem die Gottheit leibhaftig gegenwärtig ist, Gott wohnt, leibhaftig, die Vollmacht, die Fülle, die Gegenwart Gottes in ihm. Das sagt Jesus selber. Er vergibt Sünden, wie nur Gott vergeben kann. Und deswegen haben die Zeitgenossen, die religiös gedacht haben und die Theologen waren, gesagt, wir steinigen dich nicht wegen deiner guten Werke. Wir steinigen dich, weil du dich Sohn Gottes nennst und dich damit Gott gleichstellst. Dafür musst du sterben. Als Gotteslästerer. Am Schluss zerreißt der hohe Priester die Kleider, als Jesus sagt, ihr werdet den Menschensohn, da meint er sich selber, auf den Wolken des Himmels kommen sehen, als endzeitlicher Richter über die Welt. Dann zerreißt der hohe Priester die Kleider, Zeichen der Gotteslästerung, und sagt, was brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt selbst gehört, er lästert Gott. Das haben die nicht akzeptiert. Aber Jesus war Gott. Es war die Wahrheit. Aber es war schwierig zum Glauben, weil man sah einen Menschen vor sich stehen, der zwar Wunder tut, der unglaubliche Vollmachten hat, der von sich unglaubliche Dinge behauptet. Man spürt, er ist wahr, er ist ehrlich. Man kann ihn nicht irgendetwas überführen. Eine Sünde, und doch, das kann ich nicht akzeptieren, was er sagt, sagen die am Ende, die Gegner und sogar die Jünger. Die meisten Jünger gehen von ihm weg, nur die 12 Apostel bleiben, als er da von der Eucharistie gesprochen hat. Das war doch auch etwas Ungeheuers. dann sagt er, musst du dir mal vorstellen, ich als Bischof würde dir sagen, wenn du meinen Leib nicht isst und mein Blut nicht trinkst, hast du das göttliche Leben nicht in dir. Was würdest du da antworten? Bitte geh zum Psychiater. Ja, das war schon unglaublich. Da reagieren die. Wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben? Es ist unerträglich, was er sagt. Das halte ich nicht mehr aus. Und 90% seiner Jünger gingen von da an nicht mehr mit ihm. Aber Jesus hat dieses Wort nicht zurückgenommen. Er hat nicht gesagt, Entschuldigung, du musst das nicht so grob verstehen. Das meine ich symbolisch. Das ist nur symbolisch gemeint. Nein, es war nicht symbolisch gemeint. Es war genau so hart gemeint, wie die es verstanden haben. Und das kann eigentlich nur ein Mensch sagen, der Gott ist. Denn nur ein Mensch, der Gott ist, kann von sich behaupten, wenn du mich nicht mehr liebst als deine Mama und deinen Papa, bist du meiner nicht wert, dann sage ich, du, was bildest du dir ein, wer du bist? Das kann nur Gott von mir verlangen. Wenn du nicht bereit bist, dein Leben für mich hinzugeben und täglich dein Kreuz auf sich zu nehmen, bist du meiner nicht mehr, brauchst gar nicht kommen. Also Entschuldigung, wer bist du, dass du so etwas von mir verlangen kannst? Das hat kein Rabbiner von seinen Schülern verlangt. Der Gamaliel hat das nicht vom Saulus verlangt, der ihm zu Füßen saß, um seine Weisheit aufzunehmen. Paulus. Nur Jesus verlangt das von seinen Jüngern, dass sie Vater und Mutter hassen. Das ist ein bisschen hebräisch gesagt. Das heißt, nicht mehr lieben als ihn. Das kann nur Gott von mir wollen. Also nur ein Mensch, der Gott ist, kann so etwas verlangen. Und nur ein Mensch, der in Wirklichkeit Gott ist, kann sagen, dass die Verbindung mit ihm, auch die leibliche Verbindung mit ihm, mir göttliches Leben gibt. Aber nur ein Gott, der ein Mensch wurde, hat einen Leib. Denn Gott ist Geist. Nur ein Gott, der Mensch wird, kann sich zu einem Sakrament machen, kann sich leiblich mir geben, er kann mich berühren. Du kannst den Saum meines Gewandes berühren und du wirst geheilt. Das haben die Leute gesehen. Die wollten nur noch den Saum seines Gewandes berühren, weil eine Kraft von ihm aufging. Ja, aber woher kommt diese Kraft? Von Gott, weil da Gott ist. Nur deswegen, berühre mein Kleid, da geht keine Kraft aus, weil ich bin's nicht, ich bin nicht Gott. Das sagen die Apostel, als sie Wunder wirken und die Bewohner dort wollen sagen, das ist der Zeus und das ist der Hermes und die holen einen Stier, um den Paulus zu opfern, weil sie Wunder wirkten. Und dann sagen sie, ich bin doch auch nur ein Mensch, komm zur Vernunft, ich bin ein Mensch, ich bin nicht Gott, sagt Paulus. Aber Jesus war es, weil das konnten sie ja eigentlich bis zuletzt nicht glauben. Aber nur noch zur Eucharistie. Jesus hat also das Wort nicht zurückgenommen und sagt zu den Aposteln, den 12, wollt auch ihr gehen. Er hätte sie gehen lassen, aber er nahm dieses Wort nicht zurück. Das ist mein Leib. Schluss, basta. Wenn er es sagt, gibt es keine Diskussion mehr. Wenn er es sagt, das ist mein Leib, und er hat nie gelogen. Und seine Worte haben immer bewirkt, was sie sagen. Ich will, sei rein. Steh auf, nimm dein Bett und geh. Das Wort hat immer bewirkt, was es sagt. Wenn er beim Abendmahl sagt, das ist mein Leib, dann ist das so. weil er hat nie gelogen. Das ist unglaublich. Aber mein Leib ist ja auch ein Werkzeug der Liebe. Wenn ich dich umarme, dann zeige ich dir meine Liebe, aber durch den Leib. Ich kann dich nicht einfach nur abstrakt lieben. Du brauchst es, dass ich dich einmal knuddle, oder? Wir machen unseren Leib zum Werkzeug, zum Instrument der Liebe. Er auch. Er ist Gott. Er wollte nicht, dass ich einfach nur geistig mit ihm verbunden bleibe, durch den Glauben, dadurch, dass ich an ihn denke, dass ich das Evangelium lese, dass ich mich erinnere an seine Taten und traurig bin, dass ich 2000 Jahre zu spät komme. Das wollte er nicht. Er wollte bei mir bleiben. Ich bleibe bei euch alle Tage bis zur Vollendung der Welt. Ich komme zu jedem Menschen, nicht nur zum Apostel Paulus und Thomas und Philippus und Bartholomäus, sondern auch zu dir will ich kommen. Wie? Durch die Eucharistie, durch den Leib. Und dann baut sich nicht nur eine geistige Verbindung auf, sondern wirklich eine leibliche Verbindung, eine Umarmung, eine Mitteilung von Liebe, von Leben. Das kann er. Warum? Weil er Gott ist. Nur ein Gott, der Mensch wurde, hat einen Leib zum Hingeben. Nur ein Mensch, der Gott ist, kann mir seinen Leib geben als Eucharistie. Ich nicht, weil ich bin nur ein Mensch. Er schon. Also das war ein Prozess. Die Jünger sind immer mehr draufgekommen, wer Jesus war, das war ein Geheimnis. Aber endgültig haben sie es erst erkannt bei der Auferstehung. Weil da war er verändert. Da kommt das Göttliche voll durch. Sein Leib geht durch verschlossene Türen. Er ist verändert. Schon auf Tabor hat man diese Verwandlung gesehen. Er wurde leuchtend, strahlend. Sein Antlitz wie die Sonne, seine Kleider wie kein Bleicher ein Kleid weiß machen kann. Petrus, Jakobus, Johannes haben es gesehen. Die, die dann auch seine Todesangst sehen und seine Kreuzigung miterleben. Und ja, die hätten eigentlich alle nicht mehr dran geglaubt. Das sieht man bei den Emmaus-Jüngern. Ja, wir haben gehofft, ja, wir haben geglaubt, er wäre der Messias. Wir haben es wirklich gehofft. Aber jetzt mit diesem Ende, mit dieser Katastrophe, unsere religiösen Autoritäten haben ihn als Gotteslästerer verurteilt, als falschen Messias von den Römern ans Kreuz schlagen lassen. Jetzt ist aus, fertig, Schluss. Es geht nicht mehr weiter. Ich kehre wieder zurück zu meinen Netzen, ich gehe fischen. Beginn wieder wie vorher. Wir gehen traurig weg von Jerusalem. Und da kommt Jesus. Worüber redet ihr? Ja, bist du der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was dort passiert ist? Ja, was denn? Ja, das mit Jesus. Er war ein Prophet, mächtig, hat solche Zeichen gemacht. Aber unsere Führer haben ihn gekreuzigt und jetzt ist alles fertig, Schluss, Ende. Wir haben umsonst gehofft, dass er es sei. Und dann sagt Jesus, wie schwer fällt es euch, all das zu verstehen. Die Propheten reden von mir, die Psalmen reden von meiner Passion. Sie werden ihm Hände und Füße durchbohren. Man wird ihn anspucken, den Bart ausreißen. Wir mögen ihn nicht einmal mehr ansehen. Er sieht nicht einmal wie ein Mensch aus. Pilatus sagt, schaut da, was für ein Häufchen Elend, was für ein Mensch. Und das soll Gott sein. Das soll der Messias sein. Das soll das Reich Gottes sein. Entschuldigung. Im Islam kann man ja heute noch nicht glauben, dass Jesus wirklich am Kreuz gestorben ist. Die sagen nein, weil er ein Prophet war, konnte er gar nicht am Kreuz sterben, weil Gott mit ihm war. Das gibt's nicht. Ein anderer ist an seiner Stelle gestorben. Sie können das nicht fassen, das Ärgernis des Kreuzes. Und die Jünger, die haben den Glauben fast gänzlich verloren. Wenn Jesus ihnen nicht erschienen wäre und sie wieder nach und nach aufgebaut hätte und sie überzeugt hätte, dass er lebt, dass all seine Worte wahr sind, dass alles sich erfüllt, dass er von Gott kommt und Gott ist, dann sagte Thomas, die Frauen haben ihn gesehen. Ja, die Frauen, ja, die haben in ihrem Schmerz Halluzinationen. Das ist klar. Glaubt kein Weibergeschwätz. Komm, gang, geh weg. Erzähl mir nicht keine Märchen. Die Magdalena, die unter dem Kreuz stand und sah, wie der Hauptmann sein Herz durchbohrt hat. Meinst du, du kannst der von drei Tage später erzählen, er lebt, sei nicht traurig, er lebt. Das kann man nicht. Das kann nur er selber. Indem er ihr erscheint, sie anredet, Maria, Rabbuni, halt mich nicht fest, ich bin doch nicht zum Vater zurückgekehrt. Aber geh und sag meinen Brüdern, in Galiläa werdet ihr mich sehen. Dann erscheint er den Petrus, dann dem Jakobus, dann den Zwölfen, dann 500 Jüngern gleichzeitig, von denen einige immer noch am Leben waren, als Paulus das schreibt. Also er überzeugt sie, dass er lebt, dass er der Messias ist, der Sohn Gottes. Und dann sagt Thomas, glaube ich nicht. Wenn ich nicht meine Hände in seine Wundmale hineinlegen kann, glaube ich euch nicht. Weil ihr habt vielleicht ein Gespenst gesehen, wie auf dem See. Sie schrien und meinten, es sei ein Gespenst, weil Jesus über das Wasser kam. Thomas wollte also sich überzeugen vom Leib Jesu. Deshalb sagt er, ich will hineingreifen in die Wunden. Warum? Weil dieser Leib am Kreuz hing. Er will wissen, dass der Leib, der am Kreuz hing und deswegen immer noch die Zeichen der Hinrichtung hat, nämlich die Wundmale, dass dieser auferstanden ist. Das will er wissen. Und zwar selber, nicht vom Hörensagen. Dann glaube ich. 8 Jahre später erscheint Jesus den Zwölfen, als sie versammelt waren im Abendmahlsaal und sagt zum Thomas, komm, Thomas, da, greif jetzt hinein, überzeug dich. Hat ein Geist Fleisch und Knochen, wie ihr es an mir seht? Er isst ostentativ Fisch, um zu zeigen, ich bin in meinem Leib da, ich kann essen. Und Thomas, was sagt jetzt Thomas? Und danke, lieber Thomas, für dieses Bekenntnis. Er sagt, mein Herr und mein Gott. Jetzt hat es gecheckt, dass Jesus erstens der Messias ist, der Sohn Gottes, dass alles wahr ist, was er gesagt, getan und gelehrt hat, dass er für uns gestorben ist, dass er sich zur Eucharistie gemacht hat, dass er nicht nur ein Mensch ist, aber schon einer, denn wir haben mit ihm gegessen und getrunken, aber dass er gleichzeitig Gott ist. Dieser Gott, den wir nicht kennen, dieser Gott, den niemand gesehen hat, dieser Gott, von dem niemand das Profil oder das Face kennen könnte, dieser verborgene Gott, zu dem niemand in Freundschaft, in Beziehung treten könnte. Willst du mein Freund sein, musst du sagen, ich will, Facebook, ich will. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern Freunde. Ich biete euch meine Freundschaft an. Willst du? Sag, ich will. Ja, dann kommt das Posting, dann kommt der Herr, dann kommt die Verbindung. Dann kennst du Gott, dann weißt du, wie Gott ist. Dann staunst du, dass dieser Gott da bei uns sein will, mitten unter uns und doch Gott bleibt. Ihr nennt mich Herr und ihr habt recht, ich bin es. Ich bin Gott, Herr ist der Gottesname. Aber ich wasche euch die Füße, Das ist das Profil. Wer ist Gott? Gott ist die Liebe. Das heißt, er wäscht mir die Füße. Er stirbt für mich. Er bezahlt für mich. Er macht mich rein durch sein Blut. Er wäscht mich von meinen Sünden. Er zieht mich an sich. Er möchte in meinem Herzen wohnen. Er kommt leibhaftig zu mir. Er will mich umarmen. Er will mir sein Leben geben, das Göttliche, durch die Sakramente, durch die Eucharistie. Könnt ihr euch einen schöneren Gott vorstellen? Keine Religion verkündet so einen Gott. Ich kenne keine andere Religion, die so etwas verkündet, dass Gott ein Mensch wurde, dass Gott die Liebe ist. Das hat Buddha nicht gesagt. Kein Philosoph, niemand. Das ist eine, in der Physik sagt man, Singularität, ein Sonderfall, ein Einzelfall, eine absolute Ausnahme. Das ist unser Gott. Und dieses Profil sehe ich. Und mir kommt es vor, es gibt keinen schöneren Gott als unseren Gott. Echt. Wenn das nicht wahr ist, oder wenn das nicht wahr wäre, würde ich an nichts glauben. Dann würde ich sagen, komm, wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, warum die Welt ist. Wir wissen nicht, was der Sinn meines Lebens ist. 70 Jahre in einer Milliardenevolution, wer bin ich da? Ein Fünklein, das erlöscht, ein glimmender Docht, der ein bisschen raucht eine Zeit lang und fertig. Schluss bin ich Asche, die kostet 70 Cent. Das ist der ganze Wert von mir, der übrig bleibt. Dann würde ich sagen, schade, tragisch. Meine Mama, so lange habe ich sie geliebt, aber sie hat sich in nichts aufgelöst. Sie ist vorbei. Sie kommt nicht mehr zurück. Ich habe sie endgültig verloren. Es ist aus. Und da sagt er, nein, es ist nicht aus. Wer an mich glaubt, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, wird ewig leben, auch wenn er gestorben ist. Und ich bin der Beweis dafür. Das erste und letzte Zeichen, Lazarus. Das größte Zeichen, ich selbst, der Auferstandene. Fasst mich an, seht mich an und glaubt, dass ich es bin. Und freut euch und habt Hoffnung und sagt, mein Herr und mein Gott, ich preise dich, ich bete dich an, ich liebe dich. So einen schönen Gott konnte ich mir nicht vorstellen. Du bist schöner als alles, was ich mir vorstellen könnte. Und das Schönste, was ich mir denken könnte, ist noch nicht so schön wie du. Gott, die Liebe, der die Arme ausbreitet, um jeden von euch an sich zu ziehen. Aus Liebe. Amen. Jetzt singe ich ein Lied mit dem Wörtchen, mit dem Jesus uns gelehrt hat, dass wir den Vater anreden, Abba. Das kommt aus der Kindersprache. Das war so erstaunlich, dass wir zu Gott Papa sagen dürfen, dass das die Apostel nicht übersetzt haben auf Griechisch. Im Evangelium wird dieses Wort, weil es Originalton Jesu ist, im Aramäischen belassen. Er hat uns den Heiligen Geist gesandt. Er nimmt uns in diese Beziehung hinein zum göttlichen Vater, weil er der göttliche Sohn ist. Und jetzt da sage ich mit Jesus, mit dem Sohn Gottes, zum Vater Papa, Abba. Und ihr könnt euch überlegen nachher für die Runden, wie möchte ich im Herzen Gott anreden? Mit welcher liebevollen Anrede? Weil mit dieser Anrede könnte ich eigentlich immer im Gebet bleiben. Ich habe immer ein Wiederholungsgebet. Thomas hat ihn so angesprochen, mein Herr und mein Gott. Auch Bruder Klaus hat das im Herzen immer wieder gebetet, mein Herr und mein Gott, ich vertraue dir zum Beispiel. Das kann so ein Stoßgebet sein, das ich immer wieder im Herzen wiederhole und bete und dann bin ich gleich mit ihm verbunden. Gibt es so eine liebevolle Anrede, die euch so richtig gefällt und zusagt und im Herzen Trost bringt, dass wenn ihr es betet, dass ihr im Herzen irgendwie eine Freude fühlt, eine Kraft, einen Trost, wenn ich zum Beispiel sage, Jesus, Sohn Gottes, ich vertraue dir oder hilf mir. So ein Stoßgebet überlegen mit einer schönen, liebevollen Anrede, dass ich immer beten könnte. Zwischendrin bei der Pizza, im Auto, beim Einschlafen, beim Aufstehen, wenn es mal schlecht geht, wenn ich mit Freunden in der Disco bin, zwischendurch, mein Herr und mein Gott, ich liebe dich. So ein Herzensgebet finden, der Heilige Geist gibt es uns. Und ich singe es jetzt. Und ihr könnt mitsingen. Appa, Papa, geht gleich ins Ohr. Mitsingen.
Thank you.